Willkommen zurück bei der langen Nacht der Sprachen auf Radio Froh 105,0. Wir haben jetzt zwei weitere Studiogäste hier, Aiden Atesh und Sabri Opak von der Diversitätsgruppe vom Interkulturellen Gemeinschaftsgarten in der Tabakfabrik in Linz. Sabri Opak ist Obmann vom Verein Acobaleno und er arbeitet am BFI, dem Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, in der Abteilung Integration und Empowerment. Sabri ist auch im Gemeinschaftsgarten Wachstumsphase aktiv. Dort hat er vor nicht allzu langer Zeit die Diversitätsgruppe des BFI gegründet. Sabri, du tanzt auf vielen Hochzeiten. Wie kommt das?
Das schon, weil ich habe irgendwie, das kommt so, ich bin vor ungefähr 11 Jahren durch die Flut in die Mehrsprachigkeit hineingeworfen. Und damals als Flüchtling in Linz, damals habe ich mal im Flüchtlingsheim bei der Lunserstraße gewohnt, durfte ich viele Sachen nicht machen. Und das war ja gesetzlich auch nicht erlaubt. Und dann nachher habe ich irgendwie um mein Arbeitserlaubnis gekämpft. Und dann derzeit will ich diesen Warteseiten, dieser Power, wo ich das nicht umsetzen konnte, irgendwie für diese Stadt Linz einfach umsetzen. Und deswegen irgendwie tanze ich auf viele Hochzeiten. Das Interessantste aber, ich tanze dort gut.
Du hast türkisch-kurdische Wurzeln und bist selber auch ohne deutsche Sprachkenntnisse im Alter von 19 Jahren nach Österreich gekommen. 8 Jahre lang bis 2011 warst du Asylwerber in Österreich. Nachdem du in der Türkei den verpflichtenden Wehrdienst verweigert hattest. Wie erinnerst du dich an diese Zeit zurück, an die Zeit der Ankunft auch in Österreich?
Also natürlich verbinde ich Ankunft mit einer großen Ungewissheit, parallel aber auch eine große Hoffnung zum neuen Anfangen und wieder mal mich selbst zu finden und wirklich meine Sehnsucht im gewaltfreien Bereich in Oberösterreich umzusetzen. Und das war nämlich diese Ungewissheit und gleichzeitig eine große Erwartung und eine große Hoffnung, obwohl dass ich irgendwie damals nicht arbeiten durfte oder dass ich die Landessprache nicht gesprochen habe. Das war sehr schwierig, aber dadurch habe ich in Österreich viele Personen lieben und kennengelernt und freue mich schon und möchte ich auch diese Freundschaften trotz vieler Hürden niemals vermissen. Ich meine, ich denke, es gibt ja, der Erik Kästner hat mal gesagt, es gibt ja nichts Gutes, außer man tut es. Und ich finde einfach, das ist ein schönes Motto. Ob jemand, ein Flüchtling, die Landessprache beherrscht oder nicht beherrscht, ab und zu kommt auf die Kreativität darauf an, nicht auf die Sprache, wie man mit diesen Sprachkenntnissen, mit sehr guten oder mit geringen Sprachkenntnissen umgeht. Ich bin der Meinung, dass viele Personen auch mit wenig Kenntnissen viel auf die Beine stellen können. Das ist schon möglich. Alles auf nur sprachliche Kenntnisse zu verbinden, das ist für mich so eine einfache Lösung. Und ich denke einfach, da wollte ich in Oberösterreich das so realisieren. Es gibt aber auch die andere Kreativität und Kompetenzen und Fähigkeiten, nicht nur diese sprachliche Fähigkeiten und Kompetenzen. Und das wollte ich einfach in irgendeiner Art und Weise zeigen und umsetzen.
Und du setzt das auch um, zum Beispiel im Gemeinschaftsgarten Wachstumsphase? Heute ist die lange Nacht der Sprachen. Vielleicht könnt ihr über das Projekt Gemeinschaftsgarten Wachstumsphase, über den interkulturellen Gemeinschaftsgarten berichten, über eure Erfahrungen auf Türkisch, auf Kurdisch.
Sehr gern, sehr, sehr gern. Ich meine, natürlich würden wir sehr gerne auch da auf Gebärdensprache berichten, aber im Radio, das würde nicht so gut ankommen. Das ist auch irgendwie eine Sprache von mir, die ich beherrsche. In der Tabakfabrik sind wir im Gemeinschaftsgarten in der Wachstumsphase und da herrscht eine wunderbare Freundschaft. Eine Freundschaft, die mir wirklich am Herzen liegt und eine Freundschaft, für die ich mir Zeit nehmen möchte und mit meiner Gartenfreundinnen und Gartenfreunden mitwachsen will. Am Anfang war das so, Diversitätsgruppe war im Gemeinschaftsgarten in der Tabakfabrik. Wir wollten im Gemeinschaftsgarten aber auch die Interkulturalität umsetzen. Das sollte einfach der nicht nur Urösterreicher Verein sein, sondern einfach ein Verein für viele Neubürgerinnen und Bürger irgendwie einen Platz schafft. Dadurch viele Menschen, ganz besonders die Flüchtlinge, die aus anderen Ländern nach Oberösterreich, nach Linz gekommen sind, die im Gemeinschaftsgarten ihren Platz finden. Also aus pädagogischen Aspekten haben wir sehr viele Erfahrungen gesammelt, dass die Menschen, wenn die Menschen ein Stück Garten, ein Stück Erde bekommen, die Personen wachsen mit der Erde, mit Pflanzen, gemeinsam mit. Und das ist ein Stück Heimat. Also das heißt einfach, in der Fremde Heimat zu finden. Und das war unser Ziel. Und deswegen habe ich diese Diversitätsgruppe ins Leben gerufen. Wir haben einfach sehr positive Erfahrungen gesammelt, ganz besonders von Flüchtlingsheimen kommen viele Personen, bekanntlich die Flüchtlinge in Oberösterreich nicht arbeiten dürfen, außer Saisonarbeit. Und die Menschen kommen und dann gärtnern mit uns, frühstücken mit uns gemeinsam und wir pflegen unsere freundschaftliche Kontakte. Aber auch ganz besonders finde ich, was wir in der Tabakfabrik, im Gemeinschaftsgarten durch die Diversitätsgruppe umgesetzt haben, dass wir die Nachbarschaften sehr bewusst pflegen, dass wir dort diese Offenheit im Stadtviertel so ausstrahlen, dass man doch nicht irgendwie keine Angst von uns haben soll, sondern dass wir gemeinsam viel auf die Beine stellen können, dass wir gemeinsam gärtnern können. Und ich schätze die Flüchtlinge, die bei uns in der Tabakfabrik sind, unsere kleineren Pflanzen, die wie unsere Babypflanzen und menschliche Pflanzen, die gewisse Zeit, wie Natur uns gelehrt hat, begleitet werden sollten. Und das wollen wir dort umsetzen. Was schön ist natürlich, dass wir dort diese unkommerzielle Begegnungen ermöglichen. Nicht nur unkommerzielle Begegnungen, sondern aber auch die unkommerzielle Deutschkurse haben wir jetzt angeboten. Wir haben nämlich die von ÖE, von Österreichischen Integrationsfonds, Frau Nadej für uns gewonnen. Und sie kommt extra ehrenamtlich zum Gemeinschaftsgarten und sie gärtnert mit. Und sie unterrichtet dort kostenlos Deutsch. Und bei uns im Gemeinschaftsgarten, es gibt die Personen von Afghanistan bis zu Kongo und gemeinschaftliche Sprache oft die Deutsch. Aber natürlich, deswegen haben wir überlegt, ja, wir sollten auch natürlich die Landessprache dort beherrschen und das läuft sehr, sehr gut.
Bei der langen Nacht der Sprachen auf Radio Froh 105,0. Zu mir zu Gast im Studio sind noch immer zwei Personen vom interkulturellen Gemeinschaftsgarten in der Tabakfabrik in Linz. Und wir hören jetzt was von euren Erfahrungen.
Mhm. Selamlar. Ben Aydin. Sigara fabrikası bahçesinde domates, biber, patlıcan, her çeşit meyve yetiştirmekteyim. Ve Almancamı geliştirmekteyim. Avusturya'nın en kültürel yerlerini gezmekteyim. Sabri abiye canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
Vielen herzlichen Dank, liebe Aydın, für dein Feedback. Und ich werde das auf Deutsch übersetzen. Aydın hat über seine Erfahrungen im Gemeinschaftsgarten in der Tabakfabrik berichtet. Und dann er hat gesagt, wie schön das ist, irgendwie gemeinsam zu gärtnern. Und er gärtnert dort nicht nur nicht nur Gemüse, Tomaten, Gurken, Paprika, aber auch er lernt sehr viel von österreichischer Kultur und Mentalität und schafft er dort Begegnungen. Und das gefällt ihm so sehr. Und er bedankt sich vor allem, dass wir ihm diese Möglichkeit gegeben haben. kurz zusammengefasst.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ihr gekommen seid zur Langen Nacht der Sprachen. Es geht jetzt weiter mit Geschichten erzählen. Geschichten werden in verschiedenen Sprachen erzählt, wie auch schon am Begegnungsfest Wiener Straße, wo es ein Erzählzelt gab. Das Erzählzelt ist zu Gast bei uns im Studio und ich habe schon im Vorfeld mit Rainer Steinweg von der Friedensinitiative der Stadt Linz gesprochen, der das Erzählzelt betreut hat. Im folgenden Interview spricht er über die Besonderheiten des Geschichtenerzählens und über das Projekt. Rainer, du bist unter anderem Friedensforscher und Erzählpädagoge. Wie passt das zusammen oder wie hat sich das in deiner Biografie zusammengefügt?
Das hat sich dadurch gefügt, dass ich angefangen habe, Theater zu spielen. Mit Jugendlichen, dann auch mit Erwachsenen, und zwar eine ganz bestimmte Form von Theater, in der es immer um Konflikt und Gewalt geht, also die Auseinandersetzung mit solchen Erfahrungen und Versuche herauszufinden, wie es anders sein könnte. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, erst habe ich meiner Tochter Geschichten erzählt, da war die 2 Jahre alt, winzige Geschichten, dann wurden das immer größere Geschichten, je älter sie wurde. Und eines Tages hat mich ein Freund angesprochen, der auch seiner Tochter Geschichten erzählt und an der gleichen Fachhochschule ausgebildet war, an der ich unterrichtet habe. Und haben gesagt, machen wir da mal ein Seminar zum Geschichtenerzählen. Und dabei sind wir darauf gekommen, dass man mit bestimmten Vorgaben Geschichten erfinden kann, im Moment, aus dem Augenblick heraus, die gleichzeitig ganz ähnlich wie beim Theaterspielen ein Experiment darstellen. Ein Experiment mit sich selber. Was brauche ich denn, um in schwierigen Konfliktsituationen, die mich sehr fordern, eine gute Entscheidung zu treffen, die tendenziell friedensträchtig ist?
Am Begegnungsfest Wiener Straße letzten Juni gab es ein Erzählzelt, bei dem Geschichten aus anderen Ländern zweisprachig erzählt wurden. Worum genau ging es denn in diesem Projekt?
Da ging es jetzt nicht um Experimentieren, sondern darum, Geschichten, Sagen, Märchen, tradiertes Erzählgut aus anderen Ländern hier hörbar und spürbar zu machen. Das hat etwas zu tun mit dem Verlangen meinerseits, andere Kulturen besser kennenzulernen. Das kann man wunderbar über Geschichten, weil die Geschichten sehr viel indirekt über die Kultur offenbaren, was man so direkt, wenn man nachfragen würde, gar nicht so schnell erfährt. Und weil es natürlich einfach auch sehr schön ist, Geschichten zu hören. Und die Idee war also, diese Geschichten aus anderen Ländern bei uns hörbar zu machen, umgekehrt auch Geschichten aus Österreich für Leute aus anderen Kulturen hörbar zu machen, erfahrbar zu machen und miteinander die Lust zu teilen, die es einfach beim Erzählen gibt.
Warum ist es wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Geschichten in ihrer Muttersprache und auf Deutsch erzählen?
Also hier ist ja mal die Verkehrssprache Deutsch. Ja, wenn wir in England erzählen würden, würden wir das auf Englisch machen. Also man braucht eine Sprache, in der man sich über den Inhalt miteinander verständigen kann. Das passiert hier auf Deutsch. Und wenn man eine Geschichte aus einer Kultur und aus einem Land und in einer Sprache, die man überhaupt nicht kennt, inhaltlich ungefähr kennt, dann kann man erstaunlicherweise dieser Geschichte auch in der fremden Sprache folgen, wenn sie erzählt wird, nicht wenn sie vorgelesen wird, aber wenn sie erzählt wird, kann man ihr folgen, obwohl man die Worte nicht versteht. Denn die Körpersprache, die beim Erzählen eingesetzt wird, ist die gleiche. Es muss der gleiche Erzähler sein. Du musst es erst auf Deutsch erzählen, dann weiß man, aha, darum geht es in der Geschichte. Und dann hört man es in der vollendeteren Form, in der wirklichen Sprache, aus der die Geschichte kommt. Und anhand der Körpersprache weiß man so einigermaßen, wo man gerade ist in der Geschichte. Und das ist ein ganz tolles Erlebnis. Und gleichzeitig kann man den Wohlklang dieser Sprache entdecken auf eine Weise, wie man das so im Alltag eigentlich nie kann. Ich möchte den Hörern gerne mitgeben, versucht's mal. Es ist wirklich spannend und wirklich schön. Und viele haben so ein bisschen Scheu, ach, Geschichten erzählen, kann ich das denn überhaupt? Und jeder, der es versucht, merkt, mit 1, 2, 3 Anläufen kann man es. Und es ist ein großes Vergnügen.
Rainer Steinweg kann heute leider nicht dabei sein bei der Langen Nacht der Sprachen auf Radio Froh. Aber wir haben nun Geschichten, eine Geschichtenerzählerin und einen Geschichtenerzähler zu Gast im Studio, die ganz und gar keine Scheu haben und nun Geschichten auf Deutsch und in ihrer Muttersprache erzählen werden. Die erste Studiogästin ist Mainush Steininger. Sie kommt aus dem Iran und wird nun eine Geschichte erzählen von Nasreddin Hoxha auf Persisch. Nasreddin Hoxha ist einer der prominentesten Protagonisten eigentlich humoristischer, prosaischer Geschichten, die im gesamten türkisch-islamisch beeinflussten Raum bzw. im Nahen Osten erzählt werden und vorkommen. Man nimmt an, dass er im 13. und 14. Jahrhundert im südwestlichen Anatolien gelebt hat. Manchmal spielt Nasreddin in seinen Witzen die Rolle eines Schlauen, manchmal die eines dummen Menschen und man kann ihn vielleicht ein bisschen mit dem hiesigen Till Eulenspiegel vergleichen. Ich gebe jetzt das Wort an Mainush Steininger. Mainush, kannst du dich noch kurz vorstellen, bitte?
Ich heiße Mainush, ich komme aus Iran, Teheran. Und vielleicht fange ich gleich mit einem Witz an. Der Mullah Nasreddin ist eine Witzfigur in unserem Heimat. Und einmal fragen ihn, weißt du, was der Grund für einen Streit ist? Und er gibt ein Ohrfeige gleich und dann sagt, genau so fängt an. Ein Streit. Die Geschichte, die ich heute vorlese, das ist Mullah Nasreddin, sein Sohn und die anderen Leute. Ich erzähle es auf Deutsch und dann Persisch.
Super.
Mullah Nasreddin wohnte in einem kleinen Dorf. Er hatte nur einen Esel. Um seine Landwirtschaft zu verbessern, entschloss sich Nasreddin eines Tages mit seinem kleinen Sohn in die Stadt zu gehen und einen zweiten Esel zu kaufen. Auf dem Weg in die Stadt kamen sie durch mehrere Dörfer. Anfangs tritt der Sohn auf dem Esel. Als sie durch das erste Dorf zogen, hörte sie die Dorfbewohner sagen, »Mein Gott, der junge Bursche sitzt gemütlich auf dem Esel und der arme alte Mann muss hinterherlaufen.« Die beiden nahmen sich das zu Herzen und der Vater sagte, »Es stimmt, ich bin müde.« Also stieg der Junge ab und von nun ritt der Vater auf dem Esel. Im nächsten Dorf schauten sich die Dorfbewohner das an und fragten, was habt ihr vor? Wir sind unterwegs zur Stadt, um einen zweiten Esel zu kaufen. Darauf sagten die Dorfbewohner, was für ein Vater bist du, dass dein armer kleiner Junge hinterherlaufen muss. Daraufhin stieg der Junge ebenfalls auf den Esel und setzte sich vor seinen Vater. Als sie durch das dritte Dorf kamen, sagten die Leute, wie blöd man doch sein kann. Der arme alte Esel muss gleich zwei Menschen tragen und das bei dieser Hitze. Was sollten sie tun? Vater und Sohn schauten einander an, stiegen ab und gingen alle beide zu Fuß. So kommen sie in das vorletzte Dorf, vor der Stadt. Und was sagten die Leute dort? Ihr seid aber blöd. Ihr habt einen Esel und geht zu Fuß. Da kommen sie den ganzen Weg zu Fuß mit einem Esel an der Leine, um einen zweiten Esel zu kaufen. Als sie endlich in der Stadt kamen, sagte der Vater zu seinem Sohn: Komm, steig auf, wir reiten heim, wir brauchen gar keinen zweiten Esel. Also die Geschichte zeigt, jeder Mensch sollte, wenn es um seine eigenen Bedürfnisse geht, nur auf sich selber schauen. Denn die anderen denken anders und können nicht wissen, was für einen selber gut ist. Man sollte nicht versuchen, die Wünsche der anderen zu erfüllen, wenn es um einen selber geht. Und das Rätsel bleibt, warum ist der Vater überhaupt losgezogen? Hatten ihm vielleicht andere eingeredet, er brauche einen zweiten Esel? Vielleicht hat er diese 4 Stationen gebraucht, um dahinter zu kommen, was wirklich für ihn gut war. Nasreddin و پسرش این بار گشیشته رو به داستان رو به فارسی تعریف میکنم. یه روزی مولا نصرالدین که در یک روستای کوچیکی زندگی میکرد با همراه پسرش که یک دونه خر داشتن برای اینکه بتونن کارهای کشاورزیشون رو راست و ریست کنن میرن به شهر تا یه خر دوم بخرن. همین که رفته راه سفر میشن به شهر، پسر مولا نصرالدین سوار خر میشه. به اولین روستا که میرسن، مردم روستا بهشون میگن که ای بابا، پسر نشسته روی خر، اون پیرمرده باید پشت خر را بیفته بره. دوتاییشون به همدیگه نگاه میکنن و میگن آره، پدره سوار میشه و پسر پیاده میشه. به روستای دوم که میرسن، مردم روستا میگن ای بابا، شما چقدر خریدا، چرا سوار خرتون نمیشین، میخواین چیکار کنین؟ برمیگردن میگن ما میخواییم بریم این خر دوم بخریم. بعد جفتشون سوار خره میشن. همینجور که یواش یواش میرن، یواش یواش ظهر میشه، هوا گرم میشه. به شهر سوم که میرسن، مردم شهر میگن شما چقدر احمقین، و خر دارین، این خر بدبختتون تو این هوای گرم باید جفتتون رو بکشه. یه نگاهی به همدیگه میکنن، بعد میگن باش پیاده میشیم. از خرشون که پیاده میشن، راه شهر رو میگیرن و به روستای بعدی میرسن. به روستای بعدی که میرسن، مردم میگن که نگاه کن این دوتا دیگه چقدر خلو چرن، خرشون رو گرفتن دستشون، پیاده دارن میرن به شهر خر دوم بخرن. وقتی که این مولا نصرالدین و پسرش حرفای مردم رو میشنون، به خودشون میان و میگن ای بابا، ما عجب احمق هستیم، ما که حرفای مردم رو گوش میدیم، ما اصلا خر احتیاج نداریم. راهشون رو میگیرن، برمیگردن به خونشون. اینجاست که آدم بدونه که اگر احتیاجی داری، باید به فکر خودت باشی، به حرف مردم گوش نکنی. چون از قدیم میگن در دروازه رو میشه بست، ولی در دهن مردم رو نمیشه بست.
دیدی یا نور العین، یا ساکن خیالی، عاشق بالی سنین ولا غیرک فی بالی. حبيبي يا نور العين، يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
Das war eine Geschichte von Mulla Nasreddin, auf Persisch erzählt, wunderschön erzählt, von Mainouche Steininger. Und es geht jetzt weiter mit Spanisch, mit Castellano, wie man es in Peru spricht. Thomas Draxl ist auch zu Gast hier im Studio und er wird eine Geschichte vom sprechenden Fluss erzählen. Thomas.
Vor langer, langer Zeit gab es einen Gott. Er hieß Inti, der Sonnengott. Er lebte im Himmel mit allen seinen Verwandten. Sein Sohn Rimac hatte ab und zu Lust, die Erde zu besuchen. Wenn er auf die Erde herunterflog, verwandelte er sich in einen normalen Menschen. Und wenn er auf die Erde kam, unterhielt er sich mit den Menschen und erzählte schöne Geschichten. Und die Menschen kannten ihn gut und verehrten ihn. Wenn er die Menschen besucht hatte, kehrte er wieder in den Himmel zurück. Eines Tages, als er vom Himmel auf die Erde herabsah, bemerkte er viel Leid, eine entsetzliche Dürre. Langsam starben die Pflanzen, die Tiere und die Menschen. Der Gott Rimac sagte zu den anderen Göttern: Schaut auf die Erde, was ist passiert? Wir müssen etwas unternehmen. Der Gott Rimac lud alle anderen Götter zu einer Versammlung ein. Alle versammelten sich und erzählten dem höchsten Gott, was sie gesehen hatten. Und sie sagten: Bitte, bitte, kannst du etwas dagegen tun? Kannst du die Menschen von dieser schrecklichen Dürre befreien? Der höchste Gott antwortete: Es tut mir leid. Ich bin an die göttlichen Gesetze gebunden. Ich kann nichts tun. Nur wenn sich einer von euch opfert, wenn sich ein Gott opfert, kann ich etwas machen. Die erste Reaktion auf diese Mitteilung war eine lange Stille. Alle Götter schauen sich an und überlegten: Was können wir machen? Plötzlich stand eine junge Frau auf, die Schwester von Rimac, und sagte: Gut, wenn es so ist, bin ich bereit, mich zu opfern. Sie war die Tochter des höchsten Gottes und hieß Chakja. Und der Bruder Rimac sagte: Nein, das kann ich nicht zulassen. Ich möchte mich opfern. Es gab eine große Debatte. Die Schwester sagte: Nein, du darfst nicht opfern. Die Menschen werden dich und deine schönen Geschichten vermissen. Das geht nicht. Die Diskussion ging hin und her. Sie konnten sich nicht einigen. Schließlich kamen sie zu dem Schluss: Dann müssen wir uns beide opfern. Der höchste Gott war traurig, weil er auf diese Weise beide Kinder verlieren würde. Aber er fand sich damit ab. Gut, wenn beide das wollen, können wir das machen. Sie wurden zum Altar gebracht und geopfert. Nun konnte der höchste Gott den Wolken befehlen zu regnen. Und es begann zu regnen. Viel, sehr viel Regen fiel herab. Und die Menschen auf der Erde jubelten und waren glücklich. Die Pflanzen fingen an zu blühen und die Tiere konnten wieder genug Pflanzen finden, um sich zu ernähren. Alles war wieder in Ordnung. Das Wasser sickerte in die Erde ein und langsam rann es in den Fluss. Dort verdunstete es und kam wieder in den Himmel. Etwas später entleerten sich die Wolken wieder und das Wasser kam wieder auf die Erde. Dieser Prozess dauerte 40 Tage, dann endete er. Die Frau Chacha wurde in Regen verwandelt und bleibt immer Regen. Und der junge Mann Rimac verwandelte sich in einen Fluss. Die Menschen konnten ihn nicht mehr sehen und haben seine Geschichten vermisst. Aber die Legende sagt, wenn die Menschen sich am Fluss versammeln und aufmerksam auf die Geräusche des Wassers hören, werden die Geräusche mit der Zeit in menschliche Stimmen verwandelt. Und die Menschen können wieder die Geschichte von dem jungen Mann Rimac hören.